Phoenix aus Frankreich mit Listomania auf Flux FM, 17 Uhr und 10 Minuten am Mittwochnachmittag. Morgen starten im Haus der Kulturen der Welt die Pop 16 Thementage, die zurückblicken auf 100 Jahre produzierte Musik. Im Programm des HKW gibt es eine bunte Mischung aus Vorträgen, Konzerten und eine Deutschland-Premiere. Das Screening der TV-Miniserie American Epic wird ebenfalls stattfinden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Wer jetzt also bei 100 Jahre Pop auf die angeschwitzte Madonna-Jacke vom ersten Konzert hofft, der ist auf dem falschen Dampfer und mag enttäuscht sein. Es geht vielmehr um die Anfänge, um die Einflüsse und Produktionsbedingungen des Pop. Also noch bevor das Phänomen zur Teenie Rebellion und später dann gar zum Mainstream wurde. Detlef Dietrichsen, er ist aus der Leitung für die Bereiche Musik und Performing Arts im HKW bei uns im Studio. Ihn darf ich an dieser Stelle begrüßen. Schönen guten Tag, Detlef, hallo.
Hallo.
Woher kommst du denn gerade? Ist alles gut vorbereitet schon für den Beginn
der Veranstaltung? Ja, einige Leute arbeiten noch an ihren Projekten. Ich komme gerade aus der Probe von Los Guaqueros aus Kolumbien. Die haben jetzt gerade bei uns im Audi aufgebaut und synchronisieren jetzt Ton und Visuals und es wird sehr spannend, glaube ich.
Das ist vor allen Dingen für die jetzt gerade noch spannend.
Absolut.
Synchronisieren von Ton und Visuals, das macht richtig Spaß. Wir werden im weiteren Verlauf des Gesprächs auch nochmal auf die einzelnen Höhepunkte aus deiner Sicht des Programms zu sprechen kommen. Lass uns zu Beginn vielleicht das ganze Thema nochmal einordnen, den Themenkomplex besprechen. Ich habe gerade nicht zufällig Phoenix gespielt mit Listomania, denn Franz Liszt, dem Komponisten, sagt man ja durchaus Popstar-Qualitäten nach. Er hat seine Fans euphorisiert. Die Damen sind in scharenweise in Ohnmacht gefallen, wenn er irgendwo auftrat. Auch Mozart wird spätestens seit Falco als Popstar gehandelt. Ihr sagt aber, nein, nicht im 18. oder 19. Jahrhundert hat das angefangen mit der Popmusik, sondern vor relativ exakt 100 Jahren. Warum? Wie kommt ihr da drauf?
Ja, also Karl Bruckmeier ist ja so radikal, dass er sagt, das hat irgendwann im 9. Jahrhundert angefangen, glaube ich, oder so. Also ich glaube, dieses Popstar-Phänomen, das hat es seit ewigen Zeiten gegeben. Uns geht es um produzierte Musik, das ist ja auch der Untertitel, 100 Jahre produzierte Musik. Und da setzen wir halt den Anfang mit dem Aufkommen der Technologien, also der Audioaufzeichnung und dem Radio. Mhm. Und das waren ja die Dinge, die also seinerzeit in der Musikwelt für ein absolutes Erdbeben gesorgt haben. Und seitdem ist sozusagen in der Welt der Musik nichts mehr wie vorher.
Das 9. Jahrhundert bezieht sich dann auf so Kirchenchoräle, oder?
Nein, da gab es auch irgend so ein Popstar-Phänomen irgendwo in Spanien, glaube ich. Und da war es eben auch so, dass das Publikum in Ohnmacht fiel und in Ekstase geriet, etc.
Alles klar. Jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Es geht auch um die Wechselwirkungen zwischen neu aufkommenden Technologien und dem Begriff der Popkultur oder auch mit der Weiterentwicklung von Popkunst. Inwiefern hat denn jetzt zum Beispiel die Schellackplatte oder auch das Radio die Musik oder die Kunstform Musik verändert und beeinflusst?
Also die Schellackplatte oder überhaupt die Tonaufzeichnung, da gab es ja auch auf Draht und auf Wachs noch so andere Möglichkeiten, hat halt die Musik haltbar gemacht sozusagen, den Moment eingefangen. Das Radio hat natürlich die Ausbreitung hervorgerufen und hat also ermöglicht, dass man in Schweden Musik aus Argentinien gehört hat. Das waren eben beides Dinge, die vorher der absolute Traum von Musikern waren. Es gab halt ja so Hilfskonstruktionen wie eben die Notenschrift, um Musik aufzuzeichnen. Aber ansonsten war man darauf angewiesen, die orale Tradition. Man hörte irgendjemandem zu und dann versuchte man es nachzumachen. Oder wenn man Glück hatte,
hat es einem, quasi.
Genau, hat es einem beigebracht. Und so gab es ja so die Geschichten so von den Familien. Ja. Der Großvater gibt es weiter an die Enkel und die. Und entsprechend regional war Musik natürlich auch. Also das war dann in einer bestimmten Gegend, spielte man die Mandoline auf eine bestimmte Art und Weise. Und zwei Dörfer weiter schon wieder ganz anders.
Ja. Das war dann quasi fast schon wie ein Dialekt von Dorf zu Dorf verschieden, was da unter Musik verstanden wurde unter Umständen. Fragt man sich in Tagen wie diesen, wo Prinz gerade gestorben ist, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ist denn dieser klassische Popmusikbegriff auch in den nächsten 100 Jahren noch anwendbar? Denn ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Oldschool-Popper, die ja nach ihrer 5., 6. Platte erst ihre Sprache gefunden haben, ihr Vokabular gefunden haben und dann über Jahrzehnte berühmt blieben, dass die zu einer aussterbenden Gattung gehören. Was würdest du dazu sagen?
Naja, schon Anfang der 70er Jahre sang ja Don McLean in American Pie The Day the Music Died. Und das war der Tod von Buddy Holly in seinen Augen. Also ich denke, da hat jede Generation so ihre eigenen Ikonen. Der Begriff Pop hat ja den Vorteil und auch den Nachteil, dass er extrem dehnbar ist, dass ich ja sagen kann, das ist für mich Pop, ja, und jemand anders sagt, du spinnst, das ist doch kein Pop, und das kann eben alles Mögliche betreffen, und deswegen ist der Begriff ja auch in der bildenden Kunst und in der Performance genauso zu Hause wie in der Musik, und heutzutage kann ich, weiß ich nicht, Miles Davis zu Pop erklären oder Charlie Parker, und ich kann womöglich sogar eine Schönberg-Aufführung als Pop-Art bezeichnen, etc., etc., also ja, ich kann mir da viele Freiheiten nehmen. Und ja, insofern denke ich mal, solche Begriffe überleben zwar sehr lange, aber sie kriegen ständig eine neue Bedeutung.
Ja, interessant finde ich nur die Frage, weil wenn wir jetzt quasi zurückblicken auf die letzten 100 Jahre und stellen fest, die Schellackplatte hat zur Verbreitung von Musik beigetragen und auch das Radio, dann sprechen wir ja über zwei Medien, die quasi zunächst vom Aussterben bedroht zu sein scheinen oder schienen, wo man aber jetzt mittlerweile auch wieder eine Renaissance erlebt. Ja, Radio finden doch wieder alle geil und Vinyl möchten auch wieder alle haben.
Ja, Schellacke vielleicht auch irgendwann demnächst, muss mal sehen. das ist natürlich, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, das Entscheidende war ja die Aufzeichnbarkeit von, ja, Musik, also dass man Musik festhalten konnte, und da war es letztlich egal, ob auf einem Draht, ob auf einer Schellack-Vinylplatte oder einer CD heutzutage oder als File. So dass solange es abrufbereit ist und, ja, ich es mir immer wieder anhören kann, ist es eben da, und deswegen gibt es jetzt hat Musik sowas Ewiges, und das hat es eben einfach früher nicht. Früher hatte man die Notenschrift, okay, aber das ist natürlich nur ein bestimmter Bestandteil von Musik, und, ja, das Ganze, wie man heute eben produziert, wie man Musik produziert, wo so ein ganz starkes Schwergewicht auf dem Klang liegt, auf Räumlichkeiten, auf bestimmten Frequenzen, und man entsprechend daran arbeitet, das war eben alles früher nicht möglich.
Ja. Wie hat sich denn der Popbegriff überhaupt entwickelt in den letzten 100 Jahren? Den gibt es ja dann auch schon etwas länger.
Ja, der Popbegriff ist ja so richtig in Verbreitung gekommen, also wenn man von Andy Warhol und diesem Zweig, der in der bildenden Kunst absieht, ja, mit den Beatles beispielsweise, ja, der Gitarrenpop. Andererseits war auch schon Frank Sinatra, wurde in den USA als Popsänger bezeichnet in den 50er Jahren, um es abzugrenzen zum Jazzsänger. Das war so ein bisschen von oben herab, weil Popular er eben Culture. Also, ja, das ist ja nur Pop, das, ja, ist ja eben nicht Jazz. Ja. Und ich weiß gar nicht, wann er genau aufgekommen ist, der Begriff, aber im Prinzip diese Phänomene, die Sinatra sozusagen als Pop bezeichnet haben und später die Beatles und was auch immer, die gibt's eben eigentlich seit es die Tonaufzeichnung gibt.
Ja.
Und seit der Zeit, wo sich Leute auch entscheiden konnten, okay, ich schaue mir mal mein Publikum genauer an und versuche mal meine Kunst auf das Publikum abzurichten, wo sich dann also sozusagen die kommerzielle Musik entwickelt. Mhm. Sicher haben Performer auch immer schon gesehen, was muss ich tun, damit ich gut ankomme und die Leute im Publikum schreien. Aber dass ich sozusagen richtig gezielt daraufhin komponiere, ja, oder auch einen bestimmten Gesangsstil oder bestimmte Manierismen mir angewöhne, das kann ich natürlich viel genauer und präziser machen, wenn ich einerseits es im Studio womöglich noch bearbeiten kann oder einen zweiten, dritten, vierten Versuch habe zumindest, und wenn ich sehen kann, okay, wie reagieren die Leute, was passiert im Radio, also wie, ja, was wird oft gespielt, gerne gehört, wo reagieren die Zuschauer mit Zuschriften und wie sieht's eigentlich im Ausland aus, hört man meine Musik noch im Nachbarland und so weiter und so weiter.
Ja, ein sehr interessantes Thema, das vielleicht auch im Vorfeld zu Diskussionen geführt hat. Wir werden gleich nochmal rausfinden, welche Programmpunkte denn zu diesem Thema besonders interessant sind. Da kamen mir nämlich ein paar jetzt gar nicht so popmusikmäßig vor. Warum die eben trotzdem stattfinden müssen, das wird uns Detlef Diederichsen gleich verraten. Zwischendurch nochmal Musik auf dem Plattenteller. Wir hören No Twist, das ist doch auch schön, mit Pick Up the Phone. No Twist mit Pick Up the Phone. Auch Geräusche können Popmusik sein. Konsole hat er auf jeden Fall mit seinem ein paar Trends gesetzt.
Sehr gut nachgemacht.
Ja, vielen Dank. Ich bin der Beatboxer von No Twist in meiner Freizeit. Morgen starten die Thementage Pop 16 im Haus der Kulturen der Welt. Wie ging's der Popmusik vor 100 Jahren? Wie hat sich der Begriff des Pop entwickelt in dem letzten Jahrhundert? Und wie wirkt sich diese Entwicklung auch auf die Gegenwart aus? Das haben sich Detlef Diederichsen und das Team vom HKW gefragt. Detlef Diederichsen, der die Bereiche Musik und Performing Arts im HKW leitet, ist immer noch bei mir im Studio. Jetzt hast du vorhin schon angeschnitten, dass die letzten Proben noch laufen für die Veranstaltung, die morgen losgeht. Was erwartet denn die Besucher und Besucherinnen im HKW in den nächsten Tagen? Welche Höhepunkte sind aus deiner Sicht unbedingt zu nennen?
Ja, also als Vater dieser Veranstaltung darf ich natürlich, muss ich natürlich alle meine Kinder gleich lieb haben. Ja. Insofern kann ich jetzt nicht einen herauswählen und sagen, und die anderen sind nicht so wichtig. das geht natürlich nicht, aber ich kann mal versuchen, das Spektrum zu umreißen. Mhm. Wir haben morgen, habe ich schon erzählt, Los Guaqueros aus Kolumbien, die sich also mit der Bambuco-Musik auseinandersetzen, die quasi das Ding der Stunde war, als es losging in Kolumbien mit der Tonaufzeichnung mit den ersten Platten und danach irgendwann völlig von der Bildfläche verschwunden. Es ist so eine Stringband-Musik. Danach haben wir den großen Highlife-Star Ebo Taylor, der wiederum sich der Konkoma-Musik widmet. Das ist im Prinzip so ein Ding, das es vor Highlife gab, von dem er auch irgendwie beeinflusst war, aber das dann auch irgendwann so die Musik für alte Leute wurde und irgendwie nicht mehr cool war. Und da hat er jetzt also für uns extra auch ein Programm entwickelt. Ansonsten haben wir Miharu Koshi aus Japan, die ist aus dieser sehr, sehr fruchtbaren Elektropop-Szene Japans um das Yellow Magic Orchester und die hatte schon immer irgendwie eine Neigung zu europäischer Musik der 20er Jahre. Die war also extrem naheliegend. Die hat lange, bevor wir dieses Festivalprogramm gemacht haben, quasi schon das definiert, was wir da jetzt machen, nämlich sich aus einer extremen zeitgenössischen Sicht, also Elektropop, Japan, auseinandergesetzt mit europäischer Musik und zwar mit Chanson, genauso wie mit Komponisten wie Poulin und Millot und Hindemith. Hat auch Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, mal aufgenommen und solche Sachen. Insofern war es für uns völlig klar, die können wir so einladen mit ihrem Programm, dass sie immer spielt. Ja. Das passt total.
Dann beschäftigt ihr euch auch mit dem Format Shellac-Platte noch mal ein bisschen ausführlicher. Was ist da geplant?
Genau, da haben wir einen Vortrag, wo man also sehen kann, wie Shellac eigentlich hergestellt wurde. Was ja die wenigsten wissen, Shellac ist ein Naturprodukt. Das ist ja die Ausscheidung eines Käfers oder einer Laus, glaube ich. Und daraus wird in einem sehr aufwendigen Prozess dann dieser Stoff, auf dem die ersten Platten hergestellt wurden.
Ja. Und das wird auch nochmal beleuchtet.
Genau. Also so weit geht es. Und wir haben natürlich auch noch ein tolles Berlin-Programm. Wir haben die Pop-Tour, wo es also eine Führung gibt durch das alte Berlin, das so eine Art Tin Pan Alley war, wo in der Ritterstraße speziell, gar nicht so weit weg, diverse Musikstudios waren und Musikverlage. Das war also wirklich so eine Stadt, da brummte das ganz frühe Musikbusiness, war extrem international. Da kamen Künstler aus sonst woher, aus Asien, aus der Türkei, aus dem Irak hierher, um aufzunehmen für Produktionen, die dann auf ihren Heimatmärkten verkauft wurden.
Echt?
Und insofern, das war so eins der großen musikindustriellen Zentren seiner Zeit, neben New York und London. Viele Studios und viel auch eben sehr, sehr ausgefuchste Technik seiner
Zeit. Das heißt, zu der Zeit, in der in Babelsberg auch die weltweit erfolgreichen Filme gedreht wurden, wurde hier in der Ritterstraße weltweit erfolgreiche Musik aufgenommen.
So ungefähr, genau.
Das ist ja abgefahren.
Genau. Und da gibt es halt eine Tour durch Berlin, wo wir diese Orte aufsuchen mit zwei Fachleuten, die sich da sehr gut auskennen und uns erklären können, was in dem Gebäude mal gemacht wurde und was in jener Straße mal war und wer da aufgenommen hat.
Oh, toll. Was mich auch sehr interessiert, ist diese TV-Miniserie American Epic. Da geht's um die Aufnahmeorte und die Produktionsstätten amerikanischer Popmusik, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ist vierteilig, diese TV-Miniserie. Was gibt's dazu noch zu erzählen?
Also das ist eine Serie, die Jack White, T-Bone Burnett und Robert Redford produziert haben. Bernard McMahon heißt der Regisseur. Es ist eine, also in den vier Teilen, davon sind drei dokumentarisch und genau um das geht es, was du gerade erzählt hast, nämlich dass die Leute nachspüren diesen ersten Reisen, die Toningenieure und die ersten Musikproduzenten aus meistens aus New York unternommen haben in den wilden Süden der USA, weil sie sich sagten, erstens ist da ein Markt, den Leuten wollen wir auch was verkaufen und zweitens, aber was ist es, was wir ihnen da verkaufen, was gibt es da für Musik?
Ja.
Und dann fanden sie halt den frühen Blues und sie fanden
so Field Recordings und sowas.
Genau, Folkmusik und Bluegrass und solche Geschichten, frühe Country-Musik das ist dann Thema dieser Miniserie. Die Leute, die sie da gefunden haben, die Aufnahmen, die sie gemacht haben, was aus den Leuten wurde, wo die Familien jetzt sind und haben halt mit diversen Leuten geredet und zeigen das in drei Teilen. Und im vierten Teil, den wir dann am Sonntag zeigen, lädt Jack White in sein Studio ein zum Aufnehmen mit genau diesem alten Equipment. Und da kommen halt Leute wie Elton John, Willie Nelson und Beck und nehmen auf diesem Original-Equipment der 20er Jahre auf.
Oh, wow. Das ist natürlich auch genau Jack Whites Ding wahrscheinlich. Klar. Da musste er sich nicht lange überreden lassen, bei dieser Mini-Doku mitzumachen. Kann man da in jeden Teil unabhängig einsteigen? Denn ihr zeigt diese Mini-TV-Serie ja über das Festival komplett verteilt.
Genau, wir zeigen jeden Tag einen Teil. Ja. Und wie gesagt, der vierte Teil ist dann halt nochmal abgekoppelt. Aber ansonsten ist es nicht so, dass wer den ersten Teil verpasst hat, den zweiten nicht mehr versteht. Wer ein einigermaßen Interesse an Musik hat und Gespür, wird da ganz schnell reingesogen. Genau.
Sehr schön. Gut, dann bleibt nur noch die Frage, was wird im Jahr 2116 passieren, wenn wir zurückblicken auf die 100 Jahre, die uns bevorstehen?
Naja, besonders faszinierend finde ich ja, dass wir dann nochmal 100 Jahre Archiv mehr haben, wenn nichts dazwischen kommt. Also, wenn man sich jetzt schon vorstellen kann, es ist eine unermessliche Menge an Musik vorhanden, jetzt schon aufgezeichnet. Und wenn ich ein Nerd bin und mir nur Musik von 1949 anhören will, dann kann ich damit mein Leben zubringen wahrscheinlich. Und dann haben wir nochmal 100 Jahre mehr. Und das heißt irgendwie, wie viele Millionen von Musikstücken, Files, was auch immer dann das Medium der Wahl ist, wird es dann geben? Und wie hat man dann überhaupt noch einen Durchblick? Und wird sich irgendjemand noch an Bob Dylan und die Rolling Stones erinnern?
Ja.
Also das sind so, das frage ich mich halt.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die wir aber nicht mehr beantworten können.
Wohl nicht,
das wird leider nicht klappen. Von morgen bis Sonntag jedenfalls könnt ihr euch ein eigenes Bild von der Pop 16 machen. Die findet statt im Haus der Kulturen der Welt. Und man blickt dort eben zurück auf 100 Jahre produzierte Musik. Viele Programmpunkte sind kostenlos, wie zum Beispiel auch das Screening dieser Mini-TV-Serie American Epic. Für mehr Informationen und das ganze Programm schaut einfach im Netz unter hkw.de nochmal nach. Wir haben für den Sonntag aber jetzt ein paar Tickets, die wir verlosen dürfen. Für was ist das genau jetzt?
Also am Sonntag zeigen wir den vierten Teil der American Epics und danach spielt Guido Möbius, ein bekannter Avantgardist aus Berlin, Oldtime Jazz. Dom Flemons, bekannt geworden mit den Carolina Chocolate Drops, spielt Stringband-Musik und anschließend die Americans, diese neue Roots-Rock-Band aus den USA, die auch groß gefeatured sind in den American Epic Stories. Und die ansonsten jeden Tag nach dem Screening einen kurzen 15-minütigen Akustikset spielen, werden dann ihr reguläres 1,5-Stunden-Set performen.
Sehr schön. Und dafür, für dieses Programm, dürfen wir an dieser Stelle noch Tickets verlosen. Wer die haben möchte, der kann uns erreichen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Detlef Diederichsen, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Viel Spaß in den nächsten Tagen. Und wie gesagt, für mehr Programmpunkte und Details guckt ihr im Netz unter hkw.de nochmal nach. Danke dir. Viel Spaß die nächsten Tage. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.